Hallo und willkommen zur Episode 34 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und wir haben endlich E3. Für Videospielfreunde ist das natürlich die Zeit ja vor und nach der E3. Das ist ja wie Weihnachten und deswegen für Videospieler etwas ganz Besonderes. Neue Spiele werden angekündigt, es werden endlich Spielszenen zu bekannten Spielen gezeigt. Und ja, das ist immer wieder was Besonderes und man fragt sich immer, wer überrascht, wer enttäuscht. Und deswegen habe ich mir bisher auch alle Konferenzen angeschaut. Werde das halt auch wie im letzten Jahr machen, wo ich nicht nur über Nintendo berichte, sondern auch über die anderen. So ein bisschen Tellerrand gucken und ja, trotzdem ist ja immer mal wieder ein bisschen Switch dabei. Plus natürlich die eigene Nintendo-Folge, die es dann auch in dieser Woche geben wird. In dieser Folge geht's aber dann um die Konferenzen von Electronic Arts und Microsoft. Dabei werden sogar Spoiler Switch-Spiele behandelt. Aber beide Konferenzen hatten irgendetwas von Himmel und Hölle. Einmal eine richtig gute Konferenz, einmal eine richtig schlechte. Und fangen wir mal mit dem schwächsten Messeauftritt der diesjährigen E3 2018 an, und zwar Electronic Arts. EA muss zwingend lernen, wie man eine Videospielkonferenz macht. Also, denn das ja, dieser Auftritt ging meines Erachtens wieder komplett in die Hose. Und ich weiß es einfach nicht. Es gab viel zu viel Gelaber, es gab zu wenig Spielszenen und irgendwie wurden die paar Spiele, die gezeigt wurden, echt künstlich in die Länge gezogen. Also wenn man guckt, wie lange die ganze Veranstaltung war und was dann da wirklich zu sehen war, dann ist das doch ein bisschen erschreckend. Der Anfang machte eine Trailer-Montage, die war ganz nett, wie man es halt so kennt, alle Spiele zusammengeschnitten. Dann haben wir gedacht, oh ja, kann interessant werden. Dann kam so eine Hologramm-Einlage, wo Anthem-Charaktere Monster besiegen. Da habe ich auch gedacht, oh ja, interessante Idee. Bestimmt, wenn man live vor Ort ist, sah das mit dem Hologramm-Technik ganz cool aus. Und ab dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Es kamen die DICE-Mitarbeiter auf die Bühne und alle warteten auf Battlefield 5-Infos. Und letztendlich wurde Battlefield 5, was ja einer der wichtigsten Titel in diesem Jahr ist, irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, 4 Minuten, 5 Minuten oder so abgehandelt. Erst wieder viel Gerede, etwas Gameplay und ein Trailer, fertig. Und ja, Battlefield sah interessant aus, das, was man sehen konnte. Und es spielt irgendwie im Zweiten Weltkrieg jetzt. Und ich hätte aber dafür so einen wichtigen Titel doch ein bisschen mehr erwartet. Und da dachte ich dann für einen Moment, ach ja, also wenn Battlefield 5 so wenig Zeit bekommt, dann kommt mir noch was ganz Großes. Ich sollte mich irren. Es folgte ein total langweiliger und aufgesetzter FIFA 19-Abschnitt. Und das sage ich als einer, der Fußball mag. Als großes Feature in einem schönen Renderfilm wurde im Prinzip die Champions League vorgestellt. Ja, aber es wurde halt nur ein Renderfilm gezeigt, eigentlich kein Gameplay. Dann standen zwei Entwickler mitsamt dem Champions League Pokal auf der Bühne und die erzählten darüber, was für tolle Features es geben wird, dass sie am Gameplay total viel gemacht haben. Im Hintergrund sah man dann zwar wenig Spielszenen, aber das ist auch das Problem. Sie redeten darüber, was sie alles machen wollen. Man sah es nicht. Stattdessen sagten sie mehrfach, dass man im Laufe des Sommers mehr über das Gameplay und das Spiel erfahren wird. Aha, schön, im Laufe des Sommers. Wir haben jetzt Juni, am 28. September erscheint das Spiel. Übrigens auch für Nintendo Switch. Aber trotzdem fand ich das schon sehr dürftig. Also das hat mir so gar nichts gegeben. Wobei es natürlich für FIFA-Fans cool ist, dass jetzt die Champions League lizenziert ist und dabei ist. Das Spiel wird auch für die Switch erscheinen, allerdings wieder mit dieser eigenen schwächeren Engine, da die Frostbite Engine wohl nicht auf der Switch lauffähig ist. Es wird erneut keinen Story-Modus geben, das finde ich sehr schade, weil den habe ich halbwegs gerne doch gespielt. Und jetzt schließen sie aber für künftige Teile, also FIFA 20, den Story-Modus nicht mehr aus. Warum sie dann jetzt nicht auch schon eingebaut haben, Das weiß ich nicht. Immerhin soll das Spiel besser aussehen und auch flüssiger laufen als noch im letzten Jahr. Ja, dann träumte der EA-Chef oder wer das auch immer war von Cloud Gaming und Streaming. Ja, dass man überall die Spiele mitnehmen könnte und auch auf dem Mobiltelefon spielen könnte, wie auch immer. sei noch nicht bereit für Endkundenmarkt, aber sie arbeiten dran, dass es bald so sein wird. Und dann thematisierte er Abo-Dienste und jetzt gibt's irgendwie mit Origin Access Premier einen neuen Dienst für PC oder eine Premium-Variante davon. Und spätestens ab diesem Segment dachte ich, ist das jetzt die Show für Investoren oder ist das jetzt für Spieler? Weil das interessiert echt irgendwie so gar keinen von diesem, ja, von den normalen Spielern. Und die Dienste sorgen ja nur dafür, dass mehr Geld in die Kasse reinkommt. Und die wollen natürlich die Third Party am liebsten, dass wir alle nur streamen und keine Geräte mehr besitzen, damit wir dann auf deren Dienste angewiesen sind und dann da irgendwelche Gebühren zahlen. Anstatt das Spiel finde ich eine nicht so gute, eine schlechte Entwicklung. Und dachte auch nur, warum erzählt ihr das auf der E3? Das ist doch jetzt gerade irgendwie der falsche Punkt. Und dann ging es weiter, indem die Moderatorin ins Publikum gegangen ist. Dort saß der Respawn Studios Chef, das sind die Macher von Titanfall. Und in einem ja, flapsigen Interview kündigten sie dann mit Star Wars Jedi Fallen Order ein neues Star Wars Spiel an, was zwischen Episode 3 und 4 spielen wird. Es gab absolut keine weitere Infos, also kein Logo, kein Termin, kein Gameplay, kein Screenshot, gar nichts. Es gab einfach nur den Typen, der da mit seiner Baseballkappe im Publikum saß und dann einfach sagte, ja, wir arbeiten an Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wo spielt das? Zwischenwand sage ich nicht. Oh ja, so Episode 3 und 4. Okay, cool, danke. Also das war eine sehr, 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 sehr merkwürdige Ankündigung. Dann hätten sie auch meines Erachtens auch einfach gar nichts zeigen brauchen oder gar nichts ankündigen müssen. Ja, weil wenn sie das Spiel einfach im nächsten Jahr angekündigt hätten, dann mit Gameplay und mit Screenshot und was weiß ich, das wäre auf jeden Fall für alle Beteiligten, glaube ich, ein bisschen besser, weil liebloser als jetzt bei dieser Veranstaltung hätte man das einfach nicht machen können. Dann folgten Erneuerungen zu Battlefront 2, also irgendwie gibt's jetzt ja eine Solo-Erweiterung, also mit Han Solo eine Erweiterung. Es gibt wieder was für mit den Kampfdroiden irgendwie was und ja, ich verfolge Battlefront 2 nicht so, deswegen hat mich das auch nicht wirklich interessiert. Die Überraschungsankündigung dagegen war Unravel 2, das ist der Nachfolger des süßen Jump'n'Runs, diesmal mit Koop-Modus, also man hat, spielt jetzt, also man läuft zu zweit, also mit zwei Janis rum und hilft denen bei seinen Abenteuern und es gibt einen roten und einen blauen, der diese, ich weiß nicht, Wollknäule oder was das sind und rot und blau, das wäre doch auch perfekt mit Switch Joy-Cons, oder? Ja, wäre es. Aber leider wird das Spiel nicht für die Switch veröffentlicht, da das Studio meint, wie ein kleines Studio, ein Port wäre sehr viel Arbeit und man hätte momentan nicht genug Ressourcen. Und deswegen wurde das Spiel für PlayStation 4 und Xbox One noch an diesem Tag veröffentlicht. Also das war direkt nach der Veranstaltung konnte man das für, glaube ich, 19,99 kaufen. Und jetzt ist so meine einzige Resthoffnung, dass jetzt, wo das Spiel ja schon veröffentlicht wurde, quasi so ein Stealth-Release, das Studio dann vielleicht doch Zeit hätte, um sich mal um eine Switch-Fassung zu bemühen, weil das wäre jetzt, spätestens jetzt mit dem Koop-Modus wäre das ja ziemlich perfekt. Mit Sea of Solitude wurde von einer sichtlich nervösen Cornelia Gebhardt, das ist die Geschäftsführerin des Berliner Entwicklerstudios Yomai, ein weiteres Indie-Spiel von EA ja bekannt gegeben. Das war ganz süß. Die war sehr, wirklich sehr aufgeregt und mit einem sehr starken deutschen Akzent redete sie Englisch und fand es einfach nur süß und nett und menschlich. Und es war so ein kleiner Moment, den wo ich da dachte, oh ja, das ist schön. Das Spiel sieht auch wunderschön aus vom Artstil her. Es hat aber so einen ernsten Hintergrund, denn die Heldin Kay irgendwie schottet die sich von der Außenwelt ab und wird einsam und deswegen wird sie zu einem Monster und dann beginnt die Reise, wo sie halt verhindern möchte, weiter zum Monster zu werden und trifft auf andere Monster und ja, irgendwie mit Boot fahren und See und wie gesagt, es sah einfach schön aus. Und ja, mal sehen, wenn man jetzt weitere Gameplay-Abschnitte sieht, was das Spiel nachher verspricht oder was es hält, sagen wir mal so eher. Das soll im Frühjahr 2019 für Xbox One, PS4 und PC veröffentlicht werden. Danach gab es einen Man-NFL-Abschnitt, der mir jetzt leider egal ist irgendwie. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Denn viel wichtiger war, dass EA die alte Marke Command & Conquer schändete. Sorry, aber so drastisch muss ich das sagen, weil EA wagte es, diese altherwürdige Marke in ein Mobile-Spiel irgendwie zu verwandeln und dachte auch, das wäre eine tolle Idee, wenn zwei Pro-Spieler dieses Spiel live auf der Bühne spielen. Und nee, das war es nicht, weil das war auch so, also im Prinzip gefühlt hat dieses Command & Conquer Mobile Mist mehr Zeit gehabt als Battlefield 5. Und gut, das sah jetzt für ein Mobile-Spiel nicht so schlecht aus. Das erscheint für iOS und Android. Ja, aber für einen Command & Conquer war es halt spielerisch und optisch eine Beleidigung. Und deswegen auch direkt einer meiner Tiefpunkte der diesjährigen E3. Dass EA einfach wieder eine alte Marke ausgräbt und dann da irgendwie ein relativ belangloses Mobile-Spiel draus macht, anstatt dass sie mal Geld in die Hand nehmen und ein richtiges Spiel draus machen. Warum denn kein echtes Command & Conquer? Ja, ein Echtzeitstrategiespiel. Ja, von mir aus auch wieder für Konsolen oder so, aber auch für den PC. Ja, warum kein Populous? Wo ist Dungeon Keeper? Es gibt so Wing Commander, es gibt so viele Ultima. Ach Gott, EA hat so viele Marken und macht nichts daraus. Und das, das kotzt mich an, muss ich sagen. Abschließend gab es dann noch ein Gameplay-Reveal von Anthem. Und ich muss sagen, für das ich im letzten Jahr gehypt war und dachte, ich muss mehr von Anthem sehen, hat es mich jetzt überraschend kalt gelassen. Also im Prinzip war es mir egal, sah nett aus, aber ich finde das Spiel viel zu generisch und der Artstil gefällt mir da jetzt im Vergleich zu einem Destiny überhaupt nicht dann. Also Destiny, finde ich, hat echt Charakter, sieht gut aus, ich spiele zwar selber nicht mehr, aber gefiel mir diesbezüglich besser. Und dann folgte noch so ein Q&A, also Fragen und Antworten mit den Entwicklern, wo ich auch dachte, boah, muss das jetzt sein? Das war jetzt so wie bei einem Panel bei der Comic-Con oder so. War irgendwie auch ermüdend. Und der ganze Abschnitt mit Anthem dauerte auch 15 bis 20 Minuten oder irgendwie sowas. Irgendwie war es das dann. Und das war dann auch die ganze Veranstaltung. Und da habe ich auch gedacht, boah, da sind aber wenig Spiele. Und wenig Inhalt. Und es sagt viel aus, wenn die beiden Indie-Spiele, Unravel und Sea of Solitude, mehr Seele haben als gefühlt das restliche EA-Programm zusammen. Fließbandarbeit von quasi immer denselben jährlichen Spielen, Abo-Dienste und Cloud-Gaming, nachdem keiner fragt, alte Marken werden durch mobile Ableger geschändet. Ja, irgendwie sind wirklich Investoren für EA offensichtlich wichtiger als Spieler. Und das hat der Verein bzw. das Unternehmen dann diesmal auch wieder gut gezeigt. Wobei zeigen ist jetzt auch wieder zu viel gesagt, denn sie haben ja eigentlich insgesamt zu wenig gezeigt und zu viel geredet. Also Show, Don't Tell sollte künftig das Motto sein. Aber das habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt und kritisiert. Und jetzt haben sie dies ja wieder so eine selten dämliche Veranstaltung abgeliefert. Also finde ich sehr, sehr, sehr schade, weil normalerweise ist EA ist einer der größten Publisher, die es gibt, und gefühlt machen die zu wenig aus ihren Marken und mit ihren Studios. Und ich befürchte irgendwie auch schon fast, dass Anthem, dass BioWare dann irgendwie an Anthem scheitern würde, dann wären die auch noch dicht gemacht. Nee, da habe ich echt irgendwie gar kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich hoffe immer wieder, dass EA mich irgendwann mal zum Positiven überrascht. Aber so ist das jetzt hier irgendwie schon so eine gefühlte zweite EA, wir müssen reden Folge. Hat sich nichts gebessert, aber immerhin, der Aktienkurs ist gestiegen. Von daher hat EA wahrscheinlich aus eurer eigenen Sicht wieder alles richtig gemacht mit dieser Veranstaltung. Für Switch-Spieler war bis auf das neue FIFA auch nichts dabei. Und dann kann ich eigentlich auch direkt mit Microsoft weitermachen. Denn da gibt es ähnlich wenig für Switch-Spieler, beziehungsweise genauso viele Switch-Spiele. Aber dafür ist die Show um einiges unterhaltsamer gewesen. Microsoft hat in diesem Jahr mit die beste E3-Show geliefert. 50 Spiele wurden gezeigt, davon 18 Exklusivspiele und 15 Weltpremieren. Weltpremieren heißen dann halt Spiele, die, wo zumindest noch kein Trailer oder Gameplay oder so gezeigt wurde. Es wurde relativ wenig geredet, es wurde viel gezeigt und so vergingen die, ich glaube, es waren über 100 Minuten, fast wie im Flug. Und der Anfang machte Halo Infinite, und das wurde in einem kurzen Trailer gezeigt. Dabei handelt es sich quasi um Halo 6, wenn man so möchte. Und was ich so gut fand bei diesem Trailer ist, am Anfang war ich am Rätseln, was ist das jetzt für ein Spiel? Ja, weil es wurde Wald gezeigt, Vegetation, Tiere, und irgendwann die Soldaten, bei den Soldaten, die da vor Ruinen oder für irgendwas standen, da habe ich schon gedacht, ah, das könnte ein Halo sein. Und dann zieht irgendwann die Kamera zurück und man sieht den Master Chief von hinten, wie er den Helm aushat. Man sieht einfach nur den Helm in Großaufnahme. Und ich dachte, wow, das ist Halo, cool. Und dann hat man auch Ende des Trailers gesehen, wie man mit dem in so einem Warthog, also dem Buggy da, durch die Gegend gefahren ist. Und das hatte so viel Stimmung von Halo, ja, 1 oder Halo 3, wo ich dachte, wow, genau das will ich wieder. So diese offenen Welten, dieses durch die, durch die Natur fahren. Das hat mir bei Halo 1 so viel Spaß gemacht, dass man dann auf diesem Planeten landete, auf dem Halo-Ring. Nur diese ganze große, schöne Natur sah und da natürlich klar kämpfen musste und so. Das fehlte mir zumindest bei Halo 4 und so. Dabei sollte dieser Trailer eigentlich nur die neue Engine demonstrieren, mit dem das Spiel laufen wird. Es gab kein Release-Datum, es gab auch keine weiteren Details. Auf der Webseite konnte man später lesen, dass das klang so ein bisschen, als ob die Entwickler von Halo jetzt neue Wege gehen wollten und ja, die Halo-Formel im Prinzip überarbeiten, so dass das vielleicht auch eher so ein Reboot werden könnte. Vielleicht haben sie deswegen auch die 6 im Namen weggelassen, wobei sie ja schon zuvor mal gesagt haben, dass sie mit der Nummerierung aufhören wollen. Als nächstes wurde dann endlich Gameplay von Ori and the Will of the Wisps gezeigt. Und da geht mein Herz immer auf. Also Ori and the Blind Forest ist für mich eines der besten Spiele in dieser Generation und auch definitiv eines der hübschesten. Die Animationen, die gezeichnete Umgebung, das ist alles so wunderschön. Der Soundtrack, der ist so klasse. Ach, das ist auch das Main Theme und so super, ja. Und der zweite Teil macht genau da weiter. Und ich habe schon damals gesagt, boah, es wäre schön, wenn Nintendo mal in der Optik 2D Jump'n'Run oder Metroidvania machen würde. Ich freue mich tierisch auf Ori and the Will of the Wisps, auch wenn ich mit diesem Namen offensichtlich Probleme habe, den auch irgendwie, glaube ich, mal zu merken. Nenne es einfach jetzt Ori 2 und das erscheint in 2019 und da freue ich mich sehr drauf. Weiter ging es dann mit Sekiro Shadows Die Twice. Das ist das neue Spiel der Dark Souls-Macher von From Software, published von Activision. Aufgrund so Setting, das ist so Japan der Sengoku-Zeit, hat mir das schon sehr gut gefallen. Es war jetzt ein bisschen seltsam, dass man jetzt irgendwie jahrelang gar nichts hatte mit Japan und Samurais und keine Ahnung was. Und dann ist im letzten Jahr Nioh erschienen. Dann für Sony kommt dieses Ghost of Tsunima oder wie das heißt. Jetzt kommt Sekiro Shadows Die Twice. Irgendwie alles auf einmal Samurai-Spiele. Ja, finde ich aber ganz gut. Wie gesagt, seit Onimusha gab es von denen ein bisschen zu wenig und dass man davon jetzt ein paar kriegt, ist schön. Das Spiel erinnert schon hier an Dark Souls. Allerdings ist das ja gefühlt sehr viel schneller und actionreicher und dadurch auch was von God of War oder irgendwie sowas. Hat mir auf den ersten Blick so von der Optik und vom Gameplay schon sehr gefallen. Werde ich im Auge behalten. Erscheint auch im Frühjahr 2019 für PlayStation 4, PC und Xbox One. Fallout 76 wurde gezeigt. Werde ich später drauf eingehen. Hab mich eigentlich sehr drüber gefreut, weil ich Fallout 4 doch gemocht habe, sehr gemocht habe. Ich habe das auf der PlayStation platiniert. Fallout 76 ist dann ein Prequel, quasi der Vorgänger aller Fallouts und hat einen großen Multiplayer-Aspekt. Ja, man trifft auf andere Spieler letztendlich. Es ist aber kein MMO, Man kann das auch irgendwie alleine spielen. Ist viermal so groß wie Fallout 4. Man kann sich halt mit anderen Spielern zusammentun. Erscheint noch im November 2018. Bin ich gespannt. Das habe ich eigentlich doch schon vieles dazu irgendwie erzählt. Na gut, dann ist das so. Erscheint auch nur für PlayStation 4, Xbox One, wahrscheinlich auch PC, weil habe ich es gar nicht notiert. Dann gibt's aber noch ein Captain Spirit, ein kostenloser Ableger aus dem Life is Strange Universum. Der wird wirklich kostenlos sein. Also wahrscheinlich teasern sie damit langsam Life is Strange 2 an. Und schon am 28.06. für PlayStation 4 und Xbox erhältlich sein. Fand das ganz süß. Also diese ganze Trailer, die ganze Vorstellung, der Junge, der so ein Tischtuch oder so als Cape benutzt und sich vorstellt, der wäre ein Superheld. Und dann ändert sich so die Umgebung von ihm durch seine Fantasie oder was weiß ich. Ich fand das einfach ein schöner Vorstellungstrailer. Wie das jetzt spielerisch ist, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, weil ich habe Life is Strange auch nur kurz gespielt, so muss ich leider gestehen. Wäre eigentlich auch ein Titel, der problemlos für die Switch machbar wäre. Vielleicht wird der ja noch dafür angekündigt. Ja, dann wurde Crackdown 3 gezeigt. Das wurde ja kurz vor der Messe auf Februar 2019 verschoben. Und trotz Terry Crews holt mich das Spiel irgendwie immer noch nicht ab. Ich habe extra den ersten Teil zuletzt wieder angefangen zu spielen. Finde den auch immer ganz witzig. Das ist ein Open-World-Spiel. Ja, ich sag mal GTA, aber irgendwie gibt's ja gefühlt keine Mission. Man macht immer dasselbe. Man muss irgendwie ja Gangsterbosse erledigen. Erkundet dabei die Welt, läuft rum, fährt mit dem Auto, kann dann irgendwelche Orbs und so weiter einsammeln, damit man noch höher springen kann und seine Fähigkeiten verbessert. Finde ich immer zeitweise ganz witzig, aber bei Crackdown 3, was sich ja sehr an Crackdown 1 irgendwie orientieren soll, ja, das haben sie jetzt, glaube ich, mehr so dem Multiplayer-Part gezeigt und nochmal gezeigt, dass man dann Gebäude zerstören kann. Es hat mich aber trotzdem nicht so richtig abgeholt. Es gab coole Szenen, man konnte mit dem Fahrzeug die Wand hochfahren, man konnte sein Auto einmal in einen Panzer verwandeln. Ja, aber das ganze Comic-Geballer hat bei mir irgendwie noch nicht geklickt. Also das ist schade, muss ich sehen, werde ich dann dank Game Pass eh mal ausprobieren, wenn es irgendwie Februar, wie gesagt, erscheint oder es wird nochmal verschoben, will ich ja bei dem Titel auch nicht ausschließen, weil wie oft wurde der jetzt verschoben? Ist das seit 2014 angekündigt oder irgendwie sowas? Also das zieht sich ganz schön hin. Nier Automata erscheint am 26. Juni für die Xbox One als eine Game of the Year Edition. Sehr schön, ist einer der besten Spiele von 2017. Ich habe es aber irgendwie damals im letzten Jahr dann doch nicht gespielt, obwohl ich eigentlich immer wollte. Jetzt ist offenbar der Exklusivdeal mit Sony ausgelaufen. Die haben das Spiel sich zeitlich exklusiv gesichert. Deswegen erscheint es jetzt für die Xbox One. Auch Xbox One Enhanced, meine ich. Jetzt ist für mich echt so die Frage, wenn der Exklusivdeal ausgelaufen ist, dann könnte es ja auch für andere Plattformen erscheinen. Ja, ist eine Switch-Fassung von dem Spiel so unrealistisch? Werden wir sehen. Vielleicht erfahren wir noch während der E3 was oder halt in den nächsten Wochen und Monaten. Interessant wäre es definitiv. Ja, dann gab's noch irgendwie Battlefield 5, eben schon erwähnt. Es gab Content-Updates zu Sea of Thieves, da gibt's bald computergesteuerte Piratenschiffe mit Skeletten. Das finde ich ganz cool, weil immer nur Gegenspieler ist auch langweilig. Und es gibt noch eine neue Welt, so eine, ja, so mit Lava und weiß ich was. Da bin ich mal gespannt. Also das Spiel ist echt süß, schön, es ist nett, es ist chillig, es macht so im Mehrspieler echt Spaß, es hat aber echt verdammt wenig Inhalt. Also da ist man froh über jeden Inhaltspatch, den es irgendwie geben wird, um das Spiel vielleicht auch nochmal irgendwie richtig cool zu machen. Ja, dank Game Pass spiele ich es halt, gekauft für 60€ hätte ich es wahrscheinlich nicht. Obwohl ich natürlich die Optik liebe. Also diese Comic-cartoonige Optik finde ich stark, finde ich richtig, richtig gut. Ja, dann wurde noch Metro Exodus gezeigt und Kingdom Hearts 3, Metro Exodus, Ego-Shooter, Endside-Fortsetzung der Metro-Reihe halt. Und ja, sieht gut aus. Die Vorgänger nicht gespielt, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Kingdom Hearts 3 gefiel mir vom Trailer sehr gut. Ich hatte richtig Lust danach, mit den ganzen Disney-Charakteren, auch jetzt die neuere wie Frozen. Ich hatte richtig Lust auf dieses Spiel. Ich hätte am liebsten direkt danach gespielt. Dann ist mir wieder eingefallen, dass es ja für Xbox gar keine Collection gibt. Und das ist halt schade. Und die wurde auch jetzt nicht angekündigt. Deswegen Xbox-Spieler kriegen nur Kingdom Hearts 3. PlayStation-Spieler, die haben ja schon die Vorgänger auf der PlayStation 4 und kriegen auch Kingdom Hearts 3. Übrigens Ende Januar 2019. Gut, deswegen, selbst wenn, ich glaube nicht, dass eine Switch-Fassung kommt, aber selbst würde eine Switch-Fassung mal angekündigt, wäre es auch egal, wenn man nicht die Vorgänger auch auf der Switch spielen könnte. Deswegen ist irgendwie meine To-Go-Plattform für das Spiel einfach die PlayStation 4 gezwungenermaßen. Dann kam Forza Horizon 4. Forza Horizon ist mittlerweile einfach die beste Rennspielserie, Arcade-Rennspielserie der Welt. Also was die mit Forza Horizon 3 gemacht haben, ist grandios gewesen. Forza Horizon 4 soll dann macht optisch anscheinend nochmal, setzt nochmal einen drauf. Spielt diesmal im Vereinigten Königreich und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Fokus auf Wetter und den Jahreszeiten liegt. Und es gibt eine große offene Welt, wo man dann mit mehreren Spielern spielen kann. Also nicht nur irgendwelche Treibavatare, Computer, sondern echte Menschen zusammen. Und wenn dann irgendwie der See zugefroren ist, dann kann man da drüber fahren und im Frühling oder im Sommer ist der halt nicht zugefroren, dann kommt man da gar nicht durch. Da muss man einen anderen Weg finden. Also das sah sehr, sehr, sehr spaßig aus. Optisch, wie gesagt, ein Brett. Und auf der Xbox One X soll es sogar in 60 FPS laufen statt 30. Wobei ich mir halt vorstellen kann, dass es dann nicht in 4K läuft, wenn es mit 60 FPS läuft. So, also dass man vielleicht so die Wahl hat zwischen 4K und 30 Frames oder Full HD und 60 Frames oder irgendwie sowas. Werden wir sehen, erscheinen wird es am 2.10.2018, wie immer ein Pflichtkauf für mich, beziehungsweise kein Kauf, da ich ja mein Game Pass-Abo ja erst durch eine Aktion letzte Woche bis Ende 2020 verlängert habe. Also von daher, wie ich schon mal gesagt habe, das ist für mich eine super Ergänzung, Xbox Game Pass zu Nintendo Switch, weil ich so viele ältere Spiele nachholen kann und alle neuen Microsoft-Spiele direkt spielen kann. Gab's jetzt letzte Woche für, ich glaube, ein halbes Jahr 30 Euro. Und dann habe ich das einfach mal bis Ende 2020 verlängert. Da kriege ich jetzt die Third-Parties, die ich bei der Switch nicht bekomme. Ja, dann gab es neue Trailer zu We Happy Few. Das wurde damals, was ist damals, vor zwei Jahren irgendwie angekündigt. Fand ich damals cool. Erinnerte so ein bisschen an Bioshock. Und dann hörte man nichts mehr davon. Und jetzt gab es halt einen neuen Trailer. Soll, glaube ich, in diesem Herbst erscheinen. Dann gab es ein Content-Update zu PUBG. Das kommt im Winter mit neuer Karte. Eine Winterkarte, glaube ich, auch kommt dann passend zum Winterrelease. Und irgendwelche Neuerungen. Ich spiele kein PUBG, aber die Leute, denen hat offensichtlich gefallen. Also jetzt die Ankündigung. Dann wurde The Division 2 sehr ausführlich gezeigt. Ich erinnere mich, dass The Division 1, das war damals immer so ein Showcase für die Next Gen, wurde da, glaube ich, auch ein paar Mal gedowngraded oder so, keine Ahnung was. Aber ich habe immer so gesagt, boah, wenn die Spiele mal so aussehen, dann haben wir wirklich die PS360-Ära hinter uns gelassen. Und irgendwie habe ich dann The Division aber nie gespielt. Ist aber jetzt im Game Pass dabei. Weil das haben sie nämlich auch auf der Messe da angekündigt, dass ich glaube Elder Scrolls Online Unlimited jetzt ein Game Pass-Spiel ist. Fallout 4 ist ein Game Pass-Spiel und The Division 1. Von daher, wer diese Spiele nachholen möchte, der kann das jetzt tun. Erscheinen würde Division 2 auch mit einem 8-Spieler-Raid und vielen Neuerungen und jetzt Washington statt New York und was weiß ich, im März 2019. Dann wurden in einer Trailer-Montage viele Indies gezeigt. Da wäre jetzt zu viel, um die alle aufzuzählen. In Erinnerung geblieben sind mir Below, endlich mal wieder ein Lebenszeichen davon, Ashen, Warhammer, Vermintide, Vermintide 2, Super Meat Boy Forever und Wargroove. Über Wargroove habe ich mich sehr gefreut. Das ist ja dieser Advance Wars Klon, der ja auch für die Switch erscheinen wird. den ich mir dann wahrscheinlich für die Switch holen werde, aber trotzdem habe ich mich gefreut, wieder dazu was zu sehen. Mit Session gab es dann auch ein neues Skateboard-Spiel und da, ja, da sind Erinnerungen in mir hochgekommen, weil ich habe der ganze Zeit während dem Trailer gedacht, oh, das ist cool, ich bin persönlich absolut gar kein Skater-Typ, aber ich habe damals auf der PlayStation 1 Tony Hawk's Pro Skater rauf und runter gespielt, mit Freunden hingegangen, immer weiter gespielt und das hat mich einfach daran jetzt erinnert, weil ich dachte, cool, wieder ein neues Skating-Spiel, das hat was, das gefällt mir, auch wenn ich euch eigentlich nicht holen werde, aber ich fand es einfach schön, dass es sowas mal wieder geben wird. Am mehr gefallen hat mir dann danach das Spiel Tunic. Das ist ein charmanter Zelda-Klon, wo man ein Fuchs spielt, so ISO-Perspektive. Das hat mir sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, ob das auch für die Switch kommt, würde aber perfekt für die Switch passen. Cuphead bekommt eine Expansion, eine Erweiterung. Cuphead sieht wunderschön aus. Ich habe es ja mittlerweile auch, aber es ist halt echt mir ein bisschen zu schwer. Ich bin da so ein Weichei anscheinend so für diese 2D-Shooter. Da bin ich dann, glaube ich, immer auf Dauer zu schlecht. Deswegen weiß ich nie, ob ich Cuphead jemals durchspielen werde. Kein Problem beim Durchspielen werde ich wohl haben bei Shadows of the Tomb Raider. Das wurde gezeigt. Ich liebe das, den Reboot ja. Vor allen Dingen, weil der teils offener ist, weniger Geballer. Am Ende immer viel Geballer, aber so in dem Mittelteil gab es ein bisschen weniger. Man konnte viel erkunden. Es gab Rätsel, es gab mehr Erkundung, auch als in Uncharted oder irgendwie sowas. Und deswegen habe ich mich in diese neue Tomb Raider-Serie doch relativ verliebt, kann man sagen. Shadows of the Tomb Raider, das war mir jetzt aber schon teils echt wieder sehr düster, weil es war ja teilweise so, im Dschungel kommt Lara aus dem Wasser raus und sieht aus wie Rambo und entledigt sich die Gegner so Stück für Stück, so jeder nacheinander. Das hatte wirklich viel von Rambo. Muss man mal gucken, ich hoffe, das Spiel selbst, das hatten auch die Entwickler dann während der E3 noch gesagt, dass es viel mehr Tombs gibt, viel mehr Rätseleinlagen als in den anderen Teilen. Also von daher bin ich da guter Dinge, dass da doch auch wieder eine andere Gewichtung sein wird. Ja, Anime-Fans freuen sich dann auf das neue Spiel von Bandai Namco, Jump Force. Das ist ein Prügler, in dem Naruto, Ruffy aus One Piece und Goku aus Dragon Ball Z ab 2019 aufeinandertreffen. Das ist für mich so ein Kandidat, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch noch irgendwann mal für die Switch vorgestellt wird. Da ich jetzt diese Animes gar nicht kenne und ich gucke, kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Tut mir leid. Ähnlich wenig kann ich zu Dying Light 2 sagen. Scheint eine interessante Fortsetzung zu sein. Muss man anscheinend Entscheidungen treffen, die eine größere Rolle auf die Welt haben. Also man hatte hier, glaube ich, in der Demo irgendwie konnte man einen Charakter töten oder nicht. Und wenn man ihn getötet hat, ist für die Welt, andere Sachen sind da passiert, irgendwie mit der Wasserversorgung und so weiter. Oder man hätte sich eben noch anschließen können und sie dann weiter zu unterjochen. Und das ist sicherlich auch für den Wiederspielbarkeitsfaktor ganz interessant. Hätte ich jetzt bei so einem Spiel, also so einem postapokalyptischen Zombie-Spiel, nicht erwartet. Ob ich es mir holen werde, weiß ich nicht. Dying Light 1 habe ich auch nicht gespielt. Hier gefiel mir aber vor allen Dingen auch die Optik, so ein paar NPCs, weil man, wie gesagt, postapokalyptische Zombie-Zukunft hat, aber sich so vom Design her so ein bisschen am Mittelalter orientiert. Und das fand ich so, optisch ganz, ganz interessant. Deswegen für mich eine der wichtigsten Ankündigungen war dann aber Devil May Cry 5. Und das ist super. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil ich war damals ein Riesenfan vom Erstling. Ich habe mir auch die HD Collection gekauft, wo ich dann wieder gemerkt habe, das hast du dann spielerisch doch anders in Erinnerung oder ist schlecht gealtert, sagen wir es mal so. Teil 4 habe ich sehr gerne gespielt. Der Reboot DMC kam ja nicht so gut an, deswegen habe ich mich über eine Fortsetzung gefreut, eine Fortsetzung der Originalserie. Von daher, und das sah optisch toll aus. Also die neue Engine, die da verwendet wird, die wird ja auch in Resident Evil 2 Remake anscheinend verwendet. Die ist toll. Das war ein Action-Feuerwerk, das sah optisch grandios aus. Vielen Dank, Capcom. Also ganz, 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 ganz groß. Erscheint, glaube ich, auch 2019. Die Trollaktion des Jahres ging dann aber doch an die Coalition, also den Machern von Gears of War. Die blendeten das Gears-Logo ein. Alle dachten, boah, es wird ein Gears of War 5 oder so angekündigt, krass. Und dann sah man auf einmal, dass die Gears-Charaktere hinter dem Logo hervorkamen, und zwar als Pop-Vinyl-Figuren. Ich dachte nur, what the also was zur Hölle, was soll das denn jetzt? Und dabei handelt es sich wohl um ein Spiel Gears Pop. Und das ist ein Mobile-Spiel und wurde kein Gameplay gezeigt, nur dieser witzige, das witzige Intro. Danach hatten sie dann mit Gears Tactics eine Mischung aus XCOM und Gears of War gezeigt. Und es hat mir sehr gefallen. Beide Serien passen ja eigentlich auch perfekt zusammen. Die Spielszenen sahen gut aus, doch leider wird der Titel wohl nur für PC veröffentlicht. Verstehe ich absolut gar nicht, denn ja, XCOM und Mario und Rabbids haben ja wohl gezeigt, dass diese Art von Spielen perfekt auch für ja auf Konsolen und mit Controller funktionieren. Diese Entscheidung kapiere ich nicht, weil deswegen für mich so ein, ja, fand ich traurig, fand ich schade. So eine Freude, so ein bisschen gedämpft dadurch. Und dann kam aber endlich doch die Ankündigung von Gears of War 5, wobei die es ja nur da jetzt Gears 5 nennen und nicht Gears of War. Das haben sie bei Gears of War 4 aber auch gemacht. Irgendwie haben sie immer nur Gears 4 genannt und das fertige Spiel war doch Gears of War 4. Naja, würde es begrüßen, wenn man das künftig nur noch Gears nennen würde. Ja, weil so hat man ja immer dieses Gears of War, GOW und God of War, GOW, würde man dann mal umgehen, diese Verwechslung. Na gut, aber jetzt zurück zu Gears of War 5. Das gab so eine emotionale Zwischensequenz. Dann gab es doch viel Gameplay. Das Spiel wird 2019 veröffentlicht werden. Und es sah optisch richtig toll aus. Richtig bombastisch toll. Ich war ein bisschen geflasht und hab mir gesagt, wow, krass. Und die Charaktere, die sehen auch nicht mehr so Posterboy-mäßig aus wie beim vierten Teil. Also ich war richtig begeistert und hab gedacht, toll. Und so mag ich das auch. 2018 vorstellen, 2019 veröffentlichen. So finde ich das gut, damit so ein Spiel jetzt nicht wieder über 3-4 Jahre mitgeschleppt wird, irgendwie sowas. Von daher sehr, sehr cool. Ja, ich habe die Serie mittlerweile ins Herz geschlossen, weil gerade im Koop ist das eine Wucht. Und jetzt so scheinbar machen die alle 3 Jahre ein neues Gears of War. Und das ist von der Zeit her auch, finde ich ganz gut. So, also das ist jetzt. Man hört immer wieder die machen immer nur dieselben Spiele. Dabei gab es jetzt seit 2015 kein Halo mehr. Also Gears hat auch 3 Jahre Pause gehabt. Und das einzige Spiel, was Microsoft wirklich jedes Jahr macht, ist ein Forza. Aber es gibt halt 2 Forza-Serien. Deswegen ist halt Forza Motorsport die Simulation und Forza Horizon das Arcade-Spiel sind halt im jährlichen Wechsel. Das heißt, ein jährliches Spiel macht Microsoft gar nicht. Maximal ein 2-jährliches, nämlich Forza, und alle anderen kommen alle 3 Jahre. Nicht alle 3 Jahre und auch nicht alle 2 Jahre, sondern schon ewig nicht mehr kam eine Fortsetzung vom nächsten Spiel. Das war eine kleine Ankündigung in einem Teaser. Es gab kein Gameplay, aber Battletoads wird 2019 fortgesetzt. Der Teaser versprach 3 Spieler-Koop und 2,5D-Grafik. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, denn den NES-Side-Scroller habe ich damals oft gespielt, aber dank des enormen Schwierigkeitsgrades nie beendet. Und jetzt da eine echte Fortsetzung zu kriegen, finde ich jetzt erstmal so auf dem Papier ganz, ganz, ganz schön. Ja, von daher bin ich mal gespannt. Wird bestimmt so ein kleines, nettes Spiel mit einer alten Marke von ja Rare. Von daher ist das schon ganz schön. Beendet wurde die Konferenz mit einem ausführlichen Trailer zum neuen Spiel von CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Sah cool aus und gerade, ja, weil viele Spiele mit Endzeit-Szenario zu sehen waren während der Vorstellung, während der Konferenz, freue ich mich mal, ja, um eine andere Darstellung der Zukunft. Mal nicht alles zerstört, postapokalyptisch, ja, Atombombe hier, Atombombe da, alles traurig, sondern dieses Cyberpunk-mäßige Zukunftsbild zu sehen, auch teils bunt und ja, mit Sachen, die man sonst immer so aus Blade Runner und anderen Sci-Fi-Serien oder so gesehen hat. Das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Und jeder, der irgendwie auch so Japan-and-Paper-Rollenspiele mal damals gespielt hat, der freut sich, denke ich, über dieses Spiel. Ja, das wurde auch toll eingeleitet, weil im Prinzip hat sich, oder während der Verabschiedung vom Xbox-Chef Phil Spencer ging das Licht aus und es wurde halt so getan, als ob man gehackt wurde. Man hat dann im Bildschirm nur so eine riesige Kommandozeile gesehen, da wurden Befehle eingegeben. Dabei wurden dann sogar Witcher 3-Codes angezeigt. Die, wer schnell die abgeschrieben hatte, konnte dann halt Witcher 3 kostenlos kriegen. Netter Gag der Entwickler, ja, und dann ging eigentlich der eigentliche Trailer los. Da gab es halt auch kein Gameplay, aber es gab halt viel von der Welt zu sehen und das fand ich dann schon ganz gut. Also wie man jetzt an dieser Kurzzusammenfassung sah, da gab es halt Spiele über Spiele über Spiele, viele Third-Party-Spiele, ein paar Exklusivspiele und zwischendurch ließ Microsoft noch eine Bombe platzen. Und zwar ein Bekenntnis zur Xbox-Plattform. Und zwar so eine Bekenntnis, die jetzt viele seit Jahren sich gewünscht haben. Es wurde einerseits gesagt, dass man auch schon wieder an der nächsten Xbox arbeitet. Andererseits wurde auch bekannt gegeben, dass man vier Studios, Entwicklerstudios, gekauft hat und ein neues selbst gegründet. Gegründet wurde in Santa Monica die Initiative. So, dieses Studio wird geleitet von Daryl Gallagher, der ehemalige Chef von Crystal Dynamics, die Tomb Raider-Erschaffer, der jetzt auch schon seit 20, 25 Jahren im Business ist. Und ja, die sollen wohl so ein neues AAA-Studio werden, die sollen so ein richtiges Singleplayer. Ich denke, dass die an irgendeinem Singleplayer-Spiel arbeiten, an einem neuen Ding, vielleicht wirklich mal ein Action-Adventure, weil das hat ja Microsoft gar nicht im Programm. Gab auch mal Gerüchte, dass das nächste Perfect Dark so ein Third-Party-Action-Adventure werden könnte. Also vielleicht arbeiten die ja da dran oder halt an was kann komplett Neuem. Wir werden sehen. Ninja Fury, die Macher von Hellblades, Senua's Sacrifice und dem eben genannten DMC-Remake, die wurden auch aufgekauft. Das kam überraschend. Aber für Microsoft ist dieser Schritt absolut sinnvoll. Hellblade wurde ja nur mit 20 Entwicklern und kleinem Budget von, ich glaube, so um die 10 Millionen gemacht. Und es war ein tolles Spiel mit einer sehr einzigartigen Erzählweise, sehr filmisch, Singleplayer. Und genau das fehlt ja Microsoft so ein bisschen. Und wenn man sich überlegt, dass Ninja Fury 100 Mitarbeiter hat, von denen aber 80 bisher in Auftragsarbeiten für Disney, Infinity und so weiter arbeiten mussten, damit Geld reinkommt, damit das Studio Hellblade finanzieren kann. Und deswegen haben von 100 Mitarbeitern halt 80 Geld reingeholt und 20 an Hellblade gearbeitet. Jetzt, da Microsoft die gekauft hat, können eben 100 Mitarbeiter an einem Spiel arbeiten. Und dann bin ich jetzt schon sehr gespannt, an was für eine Art Spiel die dann jetzt mit voller Man- und Frauenpower dann arbeiten werden. Vor kurzem wurde ja noch State of Decay 2 veröffentlicht. Das habe ich selber erst 2 Stunden gespielt. Das ist so ein Zombie-über-Survival-Spiel. Und ja, die Macher davon, Undead Labs, die sind eben jetzt auch Teil des Microsoft Game Studios und die werden dann wahrscheinlich einfach State of Decay weiter supporten. Überraschender Kauf, weil ich nicht einschätzen kann, war der Kauf von Compulsion Games. Die haben bisher nur Contrast gemacht. Das war so ein Plattformer. Ich glaube, der war auch mal bei PS Plus dabei, fand ich jetzt nicht so toll, außer vom Artstyle. Und aktuell arbeiten die ja an wie Happy Few und wie gesagt, optisch und von der Kunst von sowas konnten die immer überzeugen. Ob die spielerisch auch gut sind, weiß ich nicht. Welches Potenzial das Studio hat, kann ich also auch so gar nicht sagen. Und warum Microsoft die gekauft hat, auch nicht. Da müssen wir uns wohl überraschen lassen. Und der logischste Kauf war dann der von Playground Games, die bisher die Forza Horizon Serie gemacht haben. Allerdings wurde ja Playground so vergrößert, dass es nun ein weiteres Team gibt. Und dieses Team arbeitet an einem Open-World-Spiel, was ein Action-Adventure oder Rollenspiel sein soll. Viele gehen davon aus, dass es Fable sein wird. Und um diese Singleplayer-Qualität zu liefern, wurden ja auch Entwickler von Kojima Productions, Rockstar Games und so weiter eingestellt. Also deswegen, Playground hat jetzt 2 Teams. Eins macht Forza Horizon, das andere macht dieses ominöse neue Projekt. Und für uns Videospieler ist das aber eine gute Sache, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und Sony hatte ja davon, also von der Konkurrenz in dieser Generation ein bisschen zu wenig. Und schlimm wäre es beispielsweise gewesen, wenn Microsoft sich zurückgezogen hätte und es nur noch Sony und Nintendo gegeben hätte, weil beide auch einen anderen Markt irgendwie angehen. Und dann hätte irgendwie Sony bei den Third Parties irgendwie ja ein Monopol fast. Und das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Und deswegen ist es für uns Spieler gut, dass sich Microsoft nicht zurückzieht, sondern stattdessen sogar wieder aktiv ist und in Videospiele investiert, in Studios investiert, damit auch wieder Exklusivspiele kommen und sie sich eben, ja, dass sie eben mittelfristig in der Videospielindustrie bleiben. Gute Sache. Und das beim Nintendo Podcast. Ein Lob für Microsoft. Ja, warum nicht? Wir sind alle nur Spieler, sag ich jetzt mal. Und auch wenn Nintendo mein Liebling ist. Apropos Nintendo, einen Titel habe ich noch, den ich jetzt hier ausgelassen hatte, und zwar mit voller Absicht, damit ich am Ende noch mal ein bisschen was zur Switch habe. Tales of Vesperia Definitive Edition wurde vorgestellt während der Microsoft-Konferenz. Und Tales of Vesperia war damals ja exklusiv in Europa für Xbox 360 erhältlich. Habe ich deswegen auch nie gespielt. Und nun kommt diese Definitive Edition des Japano-Rollenspiels erneut für die Xbox, und zwar jetzt diesmal Xbox One, aber eben auch für PS4, PC und die Switch. Das finde ich schön, weil im Prinzip mit Tales of Symphonia, das habe ich damals auf dem GameCube gespielt und dadurch meine ersten Berührungspunkte mit der Tales-Serie gehabt. Und ich hoffe immer noch, dass Tales of Symphonia HD vielleicht mal für die Switch kommt, aber dass jetzt Tales of Vesperia für die Switch kommt in diesem Winter, finde ich richtig, richtig gut. Ja, das ist, das werde ich mir wahrscheinlich als Retail dann sogar kaufen, weil einfach so. Mir gefällt diese Vorstellung. Und ja, es gibt hochskalierte Aufrüstung, neue Inhalte. Man nimmt als Basis halt die PS3-Version, die es gab. Die gab es ja nur in Japan. Und die hatte ein bisschen mehr Inhalte, weil die auch, glaube ich, später erschienen ist oder so. Und, alle sagen ja, Tales of Vesperia ist eins der besten Tales-Spiele. Und ja, und die kommt in diesem Winter. Und wie gesagt, die Switch-Fassung, die lacht mich da jetzt schon an. Und freue ich mich drauf. Bildmaterial, ja gut, gibt halt den Trailer dazu. Aber halt noch, glaube ich, kein Switch-Bildmaterial. Aber ich denke, das war ursprünglich ein PS3-Spiel beziehungsweise Xbox 360-Spiel. Die Switch wird dann das schon optisch gut hinkriegen. Und von daher, ja, cool. Neues Japaner-Rollenspiel für die Switch. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge und in einer sehr interessanten Situation, nämlich ist auf der EA-Konferenz gab es ein Spiel für die Switch, nämlich FIFA. Und auf der Microsoft-Konferenz gab es genauso viele Switch-Spiele, nämlich Tales of Vesperia, plus ein paar Indies, also gab es sogar mehr Switch-Spiele auf der Microsoft-Konferenz als auf der von EA. Ja, das sollte EA vielleicht zu denken geben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und für diese recht spontane Folge, die leicht off-topic war. Aber hey, es ist gerade E3 2018 und wir mögen alle Videospiele und deswegen lasst uns doch darüber reden. Bis zur nächsten Episode dann, die auch zeitnah irgendwann jetzt bald erscheinen wird. Euer Thomas.